hat mal einer Sohn seinem Vater gesagt, er war Pastor, Papa, heute war die Predigt gar nichts. Ja, an was er denn das festmachen würde? Dann hat der Sohn gesagt, wir konnten kein einziges Mal lachen. Also das gehört zu einer Predigt auch dazu, zum Gottesdienst, dass man auch mal lachen kann. Nun, am Anfang eines Jahres ist es immer wieder ganz gut, dass man sich mal bewusst Gedanken macht über die Jahreslosung. Kennt ihr denn die Letztjährige noch? Ist ja erst gestern gewesen, oder? Alles, was ihr tut, lasst in der Liebe geschehen. Und dieses Jahr, interessant, auch wieder so zwei, drei Gemeinsamkeiten, auch wieder ein Alles, auch wieder ein Vers am Ende eines Briefes des Paulus. Diesmal steht er im Thessalonicher Brief, im 1. Kapitel 5, Vers 21. Die offizielle Version ist nach der Einheitsübersetzung, deswegen lese ich die jetzt zunächst mal vor. Prüft alles und behaltet das Gute. Prüft alles und behaltet das Gute. Wenn man diesen Satz so hört, klingt er ganz nett, klingt er überhaupt nicht anstößig. Das könnte fast auch so ein Kalenderspruch sein. Ne? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, manches Mal, wenn ich so die Jahreslosungen der letzten Jahrzehnte mal angucke, so alle 10 Jahre kommt mal ein Spruch, wo Jesus drin vorkommt. Ansonsten sind die alle nicht irgendwie anstößig, ganz nett. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man diese Verse anguckt, dass man nicht beim ersten Schein, beim ersten Eindruck stehen bleibt, sondern tiefer guckt. Ich möchte heute über diesen Jahreslosungsvers mal 4 Gedanken weiter ausbreiten. Der erste Gedanke, alles, was meint das? Das zweite, prüfen, wie geht das? Das dritte, das Gute, wer bestimmt das? Und das vierte, behalten, was bedeutet das? Also, es liegt ja auf der Hand, die Gliederung. Ne? Alles, was meint das? Nun, wenn man das so, ich habe es ja schon erwähnt, so schnell mal liest, dann könnte man meinen, naja, also ich kann ja einfach alles mitnehmen, alles mal ausprobieren, das ist ja, alles meint ja alles, oder? Alles ausprobieren. So, vielleicht, entschuldigt mich mal, dass mir so euch daran teilhaben lasst, an was ich denken musste zunächst mal. Ich habe an Ahasveros denken müssen. Wisst ihr, wer das war? Ahasveros, das alte Ross, so habe ich mir das gemerkt. Das ist der Mann, der König von der Esther. Wie hat der es gemacht? Der hat ganz, ganz viele Jungfrauen einsammeln lassen, hat jede mal ausprobiert und die beste hat er behalten. So kann man es lesen. Also das ist jetzt nicht ganz jugendfrei, aber so lesen wir es in der Bibel. Das ist sicherlich nicht mit gemeint. Also im eigentlichen oder auch im übertragenen Sinne. Alles ausprobieren und dann mal, ja, was gut ist, das behalte ich. So nach dem Motto, an der Supermarktkasse die Süßigkeiten überall mal zulangen. Was ist denn dabei gut? Ich meine, darf ich denn alles zulassen? Muss ich denn alles prüfen? Darf ich denn sagen, ich muss mich überhaupt nicht abgrenzen von anderen, alles mal gucken, offen sein für alles, hat mal einer so hübsch gesagt. Wer offen ist für alles, ist nicht ganz dicht. Es ist wichtig, dass wir mal den Kontext, den Zusammenhang anschauen. Wo schreibt denn der Paulus das? Was schreibt er denn kurz davor? Es geht also nicht darum, alles auszuprobieren, sondern bewusst nachzugucken, zu prüfen. Ich lese mal diese Verse, die davor stehen, mal vor. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet. Also es geht hier im Grunde genommen um Verkündigung. Hier steht prophetische Rede. Da haben vielleicht manche gleich wieder so ein bisschen ein Bauchkrummeln. Was bedeutet jetzt das? Wir denken an Prophetie immer gleich an Vorhersagen, die in den nächsten 50, 100, was weiß ich wie viele Jahren eintreffen werden. Nun, prophetische Rede, so hat man uns mal das deutlich gemacht, im Neuen Testament bedeutet eben nicht vorhersehen, sondern hervorsehen. Also vielleicht mal auch anders ausgedrückt, mal so einen Durchblick haben, Erkenntnisse aus der Bibel, die einem von Gott geschenkt werden, weitergeben. Also man könnte also durchaus zu Recht sagen, es geht im Speziellen um dieses prophetische Reden, aber vielleicht auch Verkündigung im Allgemeinen. Es ist also unsere Verantwortung zu prüfen, was einer vorne auf der Kanzel weitersagt. Es ist unsere Verantwortung, vielleicht als Gemeinde oder auch persönlich, nicht einfach alles anzunehmen, weil nur weil es einer da vorne gesagt hat, sondern nachzugucken, zu prüfen. Das lässt, so kann man es auch rauslesen, den Paulus eine gewisse Gelassenheit auch an den Tag legen. Wir müssen uns nicht immer so ganz streng abgrenzen, der ist nicht gut, den wollen wir nicht hören, also bitte bleiben wir fort, sondern wir können auch eine gewisse Gelassenheit sagen, jetzt hören wir es uns mal an und dann prüfen wir. Natürlich kann man alles auch für unser Leben ein bisschen weiter fassen, dass wir uns auch überlegen, was unser Leben betrifft. In der Verkündigung habe ich es schon gesagt, aber auch, wie sieht es denn aus? Wo bin ich denn bereit, was zuzulassen? Welche Heilmethoden finde ich denn, kann man nehmen? Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Alles, was funktioniert, ist das gleichzeitig gut? Heutzutage wissen viele nicht, wenn man zum Beispiel über Yoga redet, dass Yoga vom Ursprung eigentlich eine ganz eigene Weltanschauung ist. Ich habe mit einem mal gesprochen, der ganz massiv das praktiziert hat. Er hat gesagt, es ist eine Selbsterlösungsgeschichte. Nehme ich das alles an oder prüfe ich mal danach? Also auch da in unserem Leben mal zu gucken, das schadet nichts. Oder auch meine eigenen Gewohnheiten, Traditionen. Natürlich, hier im eigentlichen Sinne, im engeren Sinne ist es die Verkündigung, aber mal sich selber zu hinterfragen, das schadet überhaupt nicht. Alles. Also zunächst mal die Verkündigung. Dann ein zweites, prüfen. Wie geht das? Jetzt könnten wir doch mal sowas erfinden. Ne? Wir hätten, ich weiß nicht, wer da die Möglichkeiten hätte, es gibt ja so Prüfgeräte. Wenn man elektrische Leitungen anlegt, dann kommt der Elektriker und prüft, stimmt alles. Gibt es denn so ein Gerät, wo man anschließt und dann kommt der Anzeiger in Ordnung oder der Anzeiger bleibt im roten Bereich stehen, hier sofort jemand von der Kanzel entfernen. Wie geht das, prüfen? Nun, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Als erstes ist mir natürlich eingefallen, prüfen geht anhand der Bibel. Wir haben hier die Bibel vor uns. Die Bibel ist Gottes Wort und alles muss sich an der Bibel messen lassen. Eins der ganz wesentlichen Schlagworte der Reformation. Sola Scriptura. Nur die Schrift, nur das Wort Gottes ist Maßstab und alles andere, was dazu noch geschrieben wird, muss sich an der Bibel messen lassen. Alles, was in der Predigt vorkommt, muss sich in der Bibel wiederfinden. Ich meine jetzt nicht die Beispiele, aber die Aussagen. Passt denn das zusammen? Mein Vater war auch Prediger und er hat mir mal gesagt, ob er das selber so gehört hat oder auch wieder von jemand gehört hat, er hat gesagt, er ist sehr vorsichtig, irgendwelche theologischen Gebäude, theologischen Überzeugungen und Thesen aufzustellen aufgrund von nur einem einzigen Vers in der Bibel. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele anführen, vielleicht eins, die sogenannte Gap-Theorie, auf Englisch die Lücke. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Moment, Gott schafft doch ordentlich und jetzt ist sie wüst und leer, da ist eine Lücke dazwischen und dann hat man so manches da hinein interpretiert. Er ist da vorsichtig. Also anhand der Bibel selber prüfen, passt denn das zusammen? Und wie kann ich das prüfen anhand der Bibel? Und da gibt es einen ganz wesentlichen Hinweis. Ja, wir müssen die Bibel lesen. Es ist eins der zentralsten Dinge, die wir als Christ tun sollten, dass wir fleißig in der Bibel lesen. Und sie forschten täglich in dem Wort Gottes, ob sich's auch so verhält. So lesen wir es in der Apostelgeschichte von den ersten Gemeinden. Geistliches Wachstum geht niemals ohne Bibellesen. Oder eine Art anders ausgedrückt, ohne Bibelkenntnis keine Bibelerkenntnis. Und das ist etwas, was eine der ganz wesentlichen Errungenschaften der Reformation ist. Ich kann mich noch erinnern an den Film von Martin Luther, als dann in Rom der Papst dem gesagt worden ist, Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche. Da war der entrüstet, das geht doch gar nicht. Man kann doch dieses Wort Gottes, dieses heilige Wort Gottes, nicht dem ungebildeten Menschen einfach zur Verfügung stellen. Der versteht es doch nicht. Das war die Überzeugung der anderen. Und Luther hat genau andersrum argumentiert. Das Volk braucht das Wort Gottes. Und wir haben es vor uns. Ich habe jetzt nie gezählt, aber mittlerweile bestimmt über 30 verschiedene deutsche Übersetzungen. Bis hin in Mundartsprachen, auch ganz nett mal sowas zu lesen. Wir prüfen das anhand dem Wort Gottes. Und zweites, wir prüfen das anhand, ich habe es formuliert, meiner Beziehung zu Gott. Ich habe überlegt, ob ich schreiben soll, wir prüfen das anhand unseres Gottesbildes. Dann habe ich gemerkt, hoppla, nein, das ist gefährlich. Vielleicht haben wir ja ein falsches Gottesbild. Ich habe in meiner Zeit als Kinderreferent am Ende nicht mehr vom lieben Gott gesprochen. Weil dieser Begriff, der liebe Gott, der ist so abgedroschen, da setzt man alles rein, was man so denkt, was der Gott denn sein muss. Und dann tut man sich so schwer mit den Geschichten, die von uns von Gott im Alten Testament beschrieben werden. Nein, es geht nicht so sehr um mein Gottesbild, auch dieses Gottesbild muss ich an der Bibel messen lassen. Viel wichtiger ist meine persönliche Beziehung zu Gott. Passt das zusammen, so wie ich mit meinem Gott das Leben erlebe? Eine Missionarin hat mal erzählt, dass es mal so war, ein Missionar war irgendwo in einem Land, musste dann weggehen. Und eine Frau, die hatte ein Haus geöffnet für Versammlungen. Und dann, als der Missionar weg war, kamen Mormonen. Und die hat sich das ein paar Mal angehört, was die so sagen. Und dann hat sie gesagt, den Gott, den ihr verkündigt, das ist nicht der Gott, den ich selber kennengelernt habe. Und hat sie wieder fortgeschickt. Das ging, weil sie in einer Beziehung zu ihrem Gott stand. Es geht um diese persönliche Beziehung zu Gott. Und durch diese persönliche Beziehung zu Gott hat uns Gott ja auch diesen Heiligen Geist geschenkt. Und der hilft in uns auch zu erkennen, passt denn das zusammen? Und vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass man nicht gerade was genau formulieren kann, aber man hat so dieses innere Gefühl, das passt oder vielleicht passt es auch mal nicht. Also anhand der Bibel, anhand meiner Beziehung zu Gott und auch das gehört dazu, anhand von den Erfahrungen und Aussagen anderer Mitchristen. Es war vor einiger Zeit, ich habe mich mal intensiv mit einem Bibeltext beschäftigt und dann ging ich zu meinem Schwiegervater, der war auch Theologe, und habe gesagt, guck mal, was ich für eine Entdeckung gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob er sich's angehört hat oder ob er von vornherein schon mal gesagt hat, hat er gemeint, Daniel, überleg mal, wenn 2000 Jahre in der Kirchengeschichte keiner auf den Gedanken kam, warum bist ausgerechnet du derjenige, der das jetzt entdecken sollte? Das hat mich erstmal ziemlich geerdet, hat mir aber auch was deutlich gemacht. Selbstverständlich ist es möglich, dass man mal eine Entdeckung hat, die andere vielleicht noch nicht hatten, aber vielleicht sollten wir dann erstmal prüfen, was sagen vielleicht andere dazu? Vielleicht ist es doch irgendwie nur meine Vorstellung und nicht die der Bibel. Also andere Mitchristen in der Kirchengeschichte oder vielleicht auch viele andere. Ich habe mit einem getroffen, der hat mit seiner Freundin zusammengelebt, ohne dass sie verheiratet waren. Und dann habe ich ihm gesagt, sag mal, das ist doch nicht biblisch. Ja, wieso, was bedeutet in der Bibel Ehe? Wir haben ein bisschen diskutiert und dann habe ich gesagt, überleg doch mal, wenn weltweit die Mehrheit der Christen sagen, nee, erst heiraten, dann zusammenziehen, könnte das nicht auch eine Bestätigung dessen sein, was ich dir gesagt habe? Eine Mehrheit muss nicht recht haben, hat er dann geantwortet. Aber ich finde das durchaus wichtig, dass man sich vielleicht auch mal abspricht, dass man mal nachfragt, wie siehst du denn das? Prüfen, wie geht das? Ein drittes, das Gute, wer bestimmt das? Also manches Mal kommt es mir ja schon so vor, wenn man in Deutschland Medien oder Talkshows anguckt, wenn einer was sagt, was vielleicht nicht gerade so, wie sagt man so schön, woke ist, ja, dann wird er ganz komisch angeguckt, manchmal sogar argumentativ oder nicht nur argumentativ, sondern bloßgestellt, wie kann man nur? Wer bestimmt denn, was gut ist? Die Mehrheit, die Medien, der Erfolg? Wir merken, das hängt sehr zusammen mit dem zweiten Gedanken, prüfen, wie geht das? Wer bestimmt, was gut ist? Das bestimmt natürlich die Bibel, das bestimmt der Heilige Geist oder eben auch die Erfahrung anderer Christen. Was man dann oft auch in Zeugnissen hört, da kann ich manchmal nur staunen und denke ich, ja, dieses gute Zeugnis möchte ich mir merken, im Blick auf das, was ich gerade von der Jahreslösung gesagt habe. Glaubensväter, die haben auch ihre Erfahrungen gemacht. Wer bestimmt, was gut ist? Zu Jesus kam einer, guter Meister, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und Jesus sagt, gut ist nur einer, Gott. Gott ist das Gute. Gott ist der, der bestimmt, was gut ist. Und manchmal auch gut für mein Leben. Ach, wenn ich es nicht so sehen kann. Ich finde es interessant, prüfet alles und das, was kritisch ist, sprecht untereinander an. Steht nicht da. Natürlich, das, was kritisch ist, soll man auch erkennen und bestimmen. Aber es steht da und das Gute behaltet. Wir sind Deutsch, ne? Also auf Schwäbisch klingt es auch schön, aber ich glaube, ihr kennt das auch, ne? Nett gemotzt ist genug gelobt. Kennt ihr das? Ich glaube, da sind wir Deutsche ziemlich ähnlich, ne? Wir Deutsche sind so drauf, immer so ein bisschen das Haar in der Suppe zu suchen. Ich habe jetzt mir das Beispiel nicht konkret gemerkt, aber so den Effekt habe ich mir noch gemerkt. Da hat eine Stadt sich unterhalten, können wir diesen Straßennamen noch behalten? Da wurde in der Geschichte von diesem einen Person, der Straße gewidmet war, entdeckt, der hat an einer Stelle was ganz Schlechtes gemacht. Und das gilt jetzt nicht mehr als woke, das gilt jetzt nicht mehr als gut, wir müssen den Straßennamen ändern. Ich bin mir nicht sicher, ob heutzutage noch neue Straßen nach Martin Luther benannt werden würde. Obwohl, vor einigen Jahren gab es eine Umfrage, wer ist denn der größte Deutsche? Jetzt weiß ich nicht mehr, eins und zwei, wer der eins, wer zwei war. Und die beiden ersten waren Konrad Adenauer und Martin Luther. Aber heutzutage, ja, man weiß doch mittlerweile, wie Luther über Juden geschrieben hat. Das geht gar nicht. Wir suchen manchmal so gern das Haar in der Suppe. Prüfet alles und das Gute behaltet. Da hat einer zugehört beim Klavierunterricht seines Kindes. Und wer musikalisch ist, der kann das nachvollziehen. Und immer wenn so ein schräger Ton mal dabei war, dann verzieht es ihm seine Gesichtszüge. Und hat er halt nachher so mit dem Klavierlehrer gesprochen, ja, waren schon noch ein paar falsche Töne dabei. Und hat der Klavierlehrer geantwortet, und wie viel richtige? In Günzburg musste ich einige Zeit regelmäßig auch Bibelstunden halten, Günzburg, dort wo es Legoland heutzutage ist. Das habe ich damals, als ich dort in der Nähe gewohnt habe, beobachtet, wie dort es so langsam gebaut worden war. War interessant. Und dort muss ich eine Frau abholen, die Frau Ruch, lebt nicht mehr. Die war äußerst schwerhörig. Das war interessant, wie man die abholen musste. Man muss draußen gucken, dass man ans Fenster klopft, irgendwie, dann innen an die Tür rangehen und laut klopfen und Frau Ruch, ich hole sie ab, sehr deutlich sagen. Zum ersten Mal, da denkt man, was denken die anderen in dem Haus, in dem Flur, aber naja. Da hat sie sich immer bedankt, hat dann ein kleines Geschenk gemacht, meist ein kleines Sektfläschlein und ein paar Kekse dabei, eingewickelt in eine alte Strumpfhose, das war nett. Und dann sagte sie mal, ich verstehe hier gar nichts von der Bibelstunde. Ich komme aber wegen der Gemeinschaft und wegen dem Segen. Die hat sich nicht dann aufgehalten an dem Schlechten, dass sie nichts hört, war ja schwerhörig, sondern an dem, was sie dabei noch Gutes gesehen hat. Wer bestimmt, was gut ist, lasst uns auf das Gute sehen und auf Gottes Wort hören und uns nicht nach dem richten, was uns gut gefällt. Das hat auch zum Beispiel der Rehabiam mal gemacht. Rehabiam, Sohn von Salomo, ja, was soll ich denn nun machen? Hat er zwei verschiedene Ratgeber gehabt. Und auf wen hat er gehört? Die, die das gesagt haben, was ihm gefallen hat. Und das war eben nicht das Gute. Ein viertes, behalten, was bedeutet das? Dieses Wort behalten wird an anderer Stelle mit festhalten übersetzt. 1. Korinther 11, die ihr an den Überlieferungen festhaltet. Behalten, sich merken, sich festhalten. Vornehmen, das will ich nicht mehr vergessen. Also manches Mal geht es mir auch so, ne? Ich habe eine Predigt zugehört und dann eine Stunde später überlege ich mir, was hat er jetzt alles gesagt? Oder man denkt am Ende einer Predigt, das ist aber wirklich wert, dass man das auch umsetzt und man sollte eigentlich das tun und sollte eigentlich, das ist eine Formulierung des Scheiterns. Das funktioniert nicht. Fest vornehmen, festhalten. Dieses griechische Wort, ich sag's mal, heißt katecheo. Und ihr merkt schon, das klingt so sehr nach Katechismus. Auch, ich habe nachgeguckt, auch wenn ich jetzt nicht entdeckt habe, dass das tatsächlich zum Griechischen her verwandt ist. Dieses vom Katechismus kommende, das klingt eher so, das bedeutet eher lehren. Aber trotzdem benutze ich jetzt ganz bewusst dieses ähnlich klingende, der Katechismus, klein oder groß, das ist das, was wir uns merken sollten. Viele haben das im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt. Ich auch, aber ich habe so ein bisschen Lernbulimie betrieben. Kurz vor der Prüfung alles eingetrichtert und danach wieder viele Formulierungen vergessen. Und dennoch, diese Zusammenstellung, das, was wir uns merken sollten, das, was es wert ist, daran festzuhalten. Diese Verbindung will ich mal hier ziehen. Behalten, das bedeutet nicht nur hören und nett befinden. Unter Theologen sagt man manches Mal, ja, was ist denn so eine klassische Antwort für eine Predigt? Es war ein gutes Wort. Ja, ist schön, wenn man sowas hört, aber vielleicht wäre es besser, das will ich umsetzen. Das will ich mir merken. Daran will ich festhalten. Und am Anfang dieses Jahres, wir haben dieses erste Lied gesungen. Jesus soll die Losung sein. Jesus sagt, nur einer ist gut. Lasst uns ganz bewusst an diesem Anfang dieses neuen Jahres daran festhalten. Wir wollen nicht von Jesus weg. Wir wissen nicht, was das Jahr 2025 uns alles bringt. Im Persönlichen, für Deutschland, wir haben bald Wahlen, was wird dabei rauskommen? Bei allem, was kommt, bei allem, was ist, lasst uns daran festhalten, an Jesus. Der speziell ausgesuchte Vers für diesen Neujahrestag heißt ja Jesus Christus. Gestern, 2024, heute und morgen und in Ewigkeit. Immer daran festhalten. Alles, was bedeutet das? Bedeutet Verkündigung, bedeutet das am Wort Gottes prüfen. Es bedeutet nicht nur auf das Negative sehen, sondern das Gute behalten. Vielleicht auch mal den anderen das auch sagen, das war gut, und nicht sagen, das war schlecht. Was dann? Vielleicht auch kritisch war. Und lasst uns festhalten an dem guten Wort und noch viel mehr an Jesus. In der Vorbereitung zu dieser Predigt, da guckt man mal hier, mal dort, was sagen denn die unterschiedlichen Leute zu dem Text, zu diesem Vers, und hat einer mal gesagt, am Ende einer Predigt sagt man Amen, aber aufgrund von dem, wer soll denn prüfen, Amen bedeutet, das bestätige ich, eigentlich sollte hier an dieser Stelle die Gemeinde das Amen sagen. Deswegen wiederhole ich jetzt hier an dieser Stelle nur nochmal den Jahreslosungsvers, und ihr könnt euch überlegen, wie ihr antwortet. Prüfet alles und behaltet das Gute.